liturgische Quartett aus Graz.
Wir sind
Bruno Almer,
Elisabeth Fritzl,
Peter Ebenbauer
und Saskia Löser.
Herzlich willkommen zur neuen Folge im liturgischen Quartett. Heute begrüßen Sie Elisabeth Fritzl, sie wird meine Gesprächspartnerin sein, und Peter Ebenbauer als Interviewer. Die Frage, um die es in unserer heutigen Folge geht, dreht sich um die Wortgottesfeier. Welche liturgische Feierform ist die Wortgottesfeier? Was ist das genau und wie läuft eine solche Feier ab?
Bereits vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat es Bestrebungen gegeben, den damals sogenannten Wortgottesdienst als eigenständige Liturgieform wieder einzuführen. Dieser Wortgottesdienst bestand aus Lesung, Gesang und Gebet mit dem Wort Gottes als festem Kern. Wesentlich in dieser Entwicklung rund um das Zweite Vatikanische Konzil waren Forderungen von Menschen in sogenannten Missionsgebieten, die priesterlose Gottesdienste feiern mussten. Die Aussagen über das Wort Gottes, die das Konzil getroffen hat, haben auch einen großen Schritt hin zu den Kirchen der Reformation gemacht. Und gleichzeitig ist es wichtig zu betonen, dass es nie um eine Relativierung der Eucharistiefeier ging oder auch um die Frage ihrer Ersetzbarkeit. Das hatte aber auch zur Folge, dass der Wortgottesdienst der Messe mit mehr biblischen Lesungen angereichert wurde und somit den Gläubigen der sogenannte Tisch des Wortes reicher gedeckt wurde. Was nun die Wortgottesfeier als eigenständige liturgische Form betrifft, lesen wir in der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Folgendes. Zitat: Zu fördern sind eigene Wortgottesdienste an den Vorabenden der höheren Feste, an Wochentagen im Advent oder in der Quadragesima, sowie an den Sonn- und Feiertagen, besonders da, wo kein Priester zur Verfügung steht. In diesem Fall soll ein Diakon oder ein anderer Beauftragter des Bischofs die Feier leiten. Zitat Ende. Das Konzil hat also die pastorale Notwendigkeit solcher Wortgottesdienste erkannt und auch eine Neubesinnung auf eine ihnen angemessene Form. Allerdings wird im Konzil über die Struktur dieser Liturgieform nichts gesagt. Dass die Wortgottesfeiern eigentlich auch von einem Priester gefeiert werden sollten, gerät immer mehr aus dem Blick, da schlicht oft keine Priester zur Verfügung stehen. Somit kam es leider immer mehr dazu, dass diese Gottesdienstform als Ersatz angesehen wurde, wenn es nicht möglich war, eine Messe zu feiern. Wortgottesfeiern sind jedenfalls Liturgie der Kirche. Liturgie ist Gedächtnisfeier des Heilshandelns und Feier des Mysteriums unserer Erlösung. Jede liturgische Feier ist Werk Christi, ist Ort und Zeitpunkt seiner Gegenwart, Höhepunkt und Quelle kirchlichen Handelns. Jede Liturgie soll in Gemeinschaft gefeiert werden und die tätige und bewusste Teilnahme aller Gläubigen ist dabei ein wesentlicher Faktor. Alles, was in der Liturgiekonstitution über die Liturgie gesagt wird, gilt also auch für die Wortgottesfeier.
Wie ist eine solche Feier, die Wortgottesfeier, nun aufgebaut? Und in welchem Verhältnis steht sie zum Wortgottesdienst, den wir ja aus der Messe kennen?
Die wesentlichste Unterscheidung zwischen einer Wortgottesfeier und einer Messe ist, dass eine Wortgottesfeier eben keine, unter Anführungszeichen, verkürzte Messe ist, wo etwas fehlt, das Hochgebet, die Wandlung und die Kommunion. Und daher gibt es einen ganz eigenen Ablauf für Wortgottesfeiern. Jede Feier teilt sich in vier Teile, wobei der erste und der vierte Teil den Rahmen bilden und kurz gehalten werden sollen. Der erste Teil ist die Eröffnung, wo sich die Gemeinde zum Gottesdienst versammelt. Das ist sozusagen der Beginn der Feier. Dann ziehen die liturgischen Dienste ein, auch der Leiter oder die Leiterin, und es wird meistens ein Gesang zur Eröffnung gesungen. Mit dem Kreuzzeichen wird die Wortgottesfeier eröffnet. Dann folgt der liturgische Gruß und eine kurze Einführung in die Feier, wo zum Beispiel auf den Festinhalt eingegangen werden kann. Dann wird Jesus Christus im Kyrie begrüßt und es folgt das Eröffnungsgebet. Im zweiten Teil der Wortgottesfeier steht dann das Wort Gottes im Zentrum. In der Vollform hören wir die erste Lesung, dann gibt es einen Antwortpsalm, der gesungen werden kann oder soll, dann folgt die zweite Lesung und dann der Ruf vor dem Evangelium, also das Halleluja bzw. in der Fastenzeit ein Christusruf. Dann folgen Evangelium, Predigt und daraufhin eine kurze Stille. Der dritte Teil der Wortgottesfeier steht unter dem Titel Antwort der Gemeinde. Wir hören im zweiten Teil auf das Wort Gottes und sind nun dann eingeladen, darauf Antwort zu geben. Und hier ist die Wortgottesfeier sehr reich. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie das geschehen kann. An einem Sonntag ist auf jeden Fall das Glaubensbekenntnis immer Teil der Feier. Es kann aber auch zum Beispiel ein Predigtlied gesungen werden. In der Osterzeit bietet es sich an, dass man ein Taufgedächtnis macht. In der österlichen Bußzeit hingegen ist ein Schuldbekenntnis und die Vergebungsbitte möglich. Oder auch die Verehrung des Wortes Gottes, indem man sich zum Beispiel vor dem Lektionar oder dem Evangeliar verneigt. Ebenso Teil des Antwortteils der Gemeinde können Segnungen sein, die zu diesem Sonn- oder Festtag gehören, wie zum Beispiel eine Adventkranzsegnung, die Kerzensegnung am Fest Darstellung des Herrn oder die Segnung der Asche am Aschermittwoch. Nach diesen Auswahlelementen folgt der Friedensgruß, dann ist es möglich, eine Kollekte zu machen, so Geld zu sammeln. Und dann kommt die große Besonderheit, das Lobpreisgebet, und auf diesen Lobpreis folgt dann das Gloria, also dieser alte Hymnus. In der Advent- und Fastenzeit ist es so, dass man das Lobpreisgebet spricht und dann ein Loblied singt. Nach dem Dank an Gott folgen dann die Fürbitten, danach das Vaterunser und dann wäre auch noch die Möglichkeit, ein Loblied oder Danklied zu singen. Das ist freigestellt.
Du hast uns jetzt sehr schön auch diesen dritten Teil geschildert, Antwort der Gemeinde, mit vielen Möglichkeiten, wo man nicht alle Möglichkeiten sozusagen in eine Feier hineinpackt, sondern eine Auswahl trifft, je nach Anlass, je nach Fest, je nach liturgischer Zeit. Jetzt ist aber interessant, dass wir hier in diesem dritten Teil Elemente finden, die zum Beispiel in der Messfeier schon ganz am Anfang kommen. Wir sind gewohnt, dass wir das Gloria in der Messe gleich nach dem Kyrie singen, oder wir sind gewohnt, dass es den Bußakt mit dem Schuldbekenntnis und der Vergebungsbitte ebenso schon im Anfangsteil der Messfeier gibt. Warum sind diese Elemente hier in der Wortgottesfeier erst im dritten Teil verortet?
Ich denke, dass der Hauptgrund für diese für uns ungewohnte Verortung darin liegt, dass es eben nicht zu einer Verwechslung kommen kann, weil ansonsten wäre der Ablauf wirklich sehr ähnlich des Wortgottesdienstes, den wir in der Eucharistie feiern. Und in diesem dritten Teil, im Antwortteil der Gemeinde, ist es eben so, dass wir für das Wort Gottes danken, dass wir Gott preisen und dann als großen Hymnus das Gloria singen und als nächstes folgen dann die Fürbitten. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir zunächst auf das Wort Gottes hören, dass wir ihn dafür loben und dann auch unsere Bitten aussprechen dürfen. Der vierte Teil der Wortgottesfeier ist dann noch einmal ein sehr kurzer Teil. Wenn notwendig, kann man hier Mitteilungen noch machen, dann um den Segen bitten, dann folgt die Entlassung und am Schluss dann der Auszug aller liturgischen Dienste. Und auch hier ist die Möglichkeit, noch einmal ein Lied zu singen oder sonst Instrumentalmusik zu spielen.
Danke, Elisabeth, für diese schöne Erklärung und Erläuterung der Wortgottesfeier. Vielleicht geht es uns jetzt so, dass wir, wenn wir eine solche Feier mitfeiern, einmal an einem Festtag oder vielleicht auch an einem Sonntag, dass wir dann noch tiefer eintauchen können in den Sinn der Liturgie, die ja ein Gespräch mit Gott eröffnet und dass wir in diesem Gespräch sowohl Hörende als auch antwortende Menschen sind und uns dadurch von Gott immer wieder neu inspirieren lassen. Vielen Dank dafür und das war unser heutiger Podcast. Für das nächste Mal darf ich ankündigen, eine Folge, in der es um liturgische Haltungen geht, um das Sitzen, um das Stehen, um das Knien und wann wir in der Liturgie diese Haltungen einnehmen und warum wir solche Haltungen einnehmen. Dankeschön und auf Wiederhören.